Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Jens Manfred Gößling.
Mein Bielefeld-Geräusch
ist auf der Brücke über den Ossi bei Dr. Oetker.
Mein Bielefeld-Platz.
Ich glaube auch die Brücke da. Da stehe ich so gerne, über dem Ossi.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Ich wollte gerade Liebe sagen, das ist total schmalzig, ne? Aber ist so.
Jens, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jens, es gibt viele Menschen in Bielefeld, die dich vielleicht gar nicht als Jens kennen, sondern als Lupe. Was ist da los?
Ja, das ist der Name aus der Mottenkiste. Nein, ich habe damals in irgendeinem Urlaub hat ein Freund von mir die Zeitung mit meiner Brille angefackelt und ganz originell ist dieser Name entstanden. Und da man ja zum Beispiel beim Graffiti und so ein Alias braucht oder irgendwas oder einen fancy DJ-Namen, habe ich das lange Zeit so benutzt. Jetzt ist der Name eigentlich schon lange weg. Und ich muss manchmal, wenn ich in der Stadt angesprochen werde oder jemand ruft, Lupe, muss ich zweimal überlegen, wo ich denke, ah, das bin ja ich. Das bin ja ich.
Also. Aber ich bin tatsächlich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, als eine Freundin von mir von vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt hat, nee, ich kann heute nicht, ich lass mich von Lupe stechen. Okay, und da hatte ich dann auch irgendwann kombiniert, Lupe muss wahrscheinlich ein Tätowierer sein. Und
ja.
Dann habe ich deinen Namen schon dann immer wieder damit verbunden. Genau.
Genau, und unter dem Namen, wie gesagt, habe ich früher aufgelegt und dies und das gemacht und und es steht auch noch in den auf den Platten meiner alten Band, aber letzten Endes, ich finde den Namen auch nicht schlimm. Und ich bin jetzt auch nicht wie Prince, der sagt, the artist formerly known as Lupe, ich will den Namen nicht mehr hören, aber ich finde es schon irgendwie immer, also mittlerweile komisch, wenn Leute sagen, Lupe, dann fühle ich mich gleich wieder wie 17, 18, 19 und manchmal möchte man das ja gar nicht.
Dann lassen wir Lupe jetzt einfach wieder in der Mottenkiste und sprechen über Jens Manfred.
Fast der gleiche.
Jens Manfred ist irgendwann Tätowierer geworden. Kein klassischer Ausbildungsberuf, das kann man, glaube ich, so sagen.
Leider nein.
Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du reingefallen in Tinte und Nadel?
Ein guter Freund von mir, der Igor, den ich damals vom Abhängen und vom Skateboardfahren kannte, der hat, nachdem er, glaube ich, von der Schule geflogen ist, hat er in einem Laden an der Detmolder Straße, den es schon lange nicht mehr gibt, der Blackbox, ausgeholfen als Shopguy, Shopmanager. Das war halt damals so, dass der Tätowierer nicht unbedingt zeichnen musste, sondern die Leute haben sich Sachen aus der Mappe oder von der Wand ausgesucht. Dann hat Igor mich da angepriesen und meint, ey, ein Kumpel von mir kann total gut zeichnen und dies und das. Und dann habe ich da halt für Kunden Sachen umgezeichnet, wenn sie mal irgendwas nicht so wollten, wie es von der Wand war. Also wenn der Adler mal nach rechts und nicht nach links gucken sollte, weil der Roloff, der Tätowierer, möge seine Seele in Frieden ruhen. Der hat immer gedacht, ja, aber wieso? Ich habe doch so viel Auswahl und die Leute wollen es trotzdem anders. Ich meine, es ist halt wirklich lange her. Und genau, und dann hat er mich da halt immer quasi bezahlt mit ausgelesenen Tätowierheften, weil er auch immer schon so Hefte aus Amerika bezogen hat. Und das fand ich super. Und da war ich ja noch in der Schule. Und ich glaube, das, was ich am meisten mochte, war nach der Schule dahin zu fahren. Und es war halt einfach ein klassischer Tattoo-Laden. Da standen Motorräder vor der Tür, da waren die Scheiben abgeklebt, da wurde drinnen geraucht. Und ich mochte das schon, dass das damals wirklich völlig abseits der Gesellschaft war. Das fand ich schon irgendwie cool.
War das ein Gegensatz zu deinem Elternhaus?
Ja, ja, absolut. 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 Ja, ja, das ist, also ich komme aus gutem Hause, kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube, das würde meine Eltern auch freuen. Meine Eltern haben ganz klassische, ja, Malocher. Also mein Vater hat, wie es sich früher gehörte, die gleiche Lehre gemacht wie mein Opa. Der war auch Wäscher- und Plättermeister. Meine Mutter hat höhere Handelsschule besucht. Und dann ist sie bei meinem Vater mit in die Firma eingestiegen. Und die hatten halt eine große Wäscherei. Waren halt mit ihren Erziehungsmethoden oder ihren Lebensmaximen halt völlig, also den Menschen ihrer Zeit entsprechend. Mein Vater war Jahrgang 34, meine Mutter war Jahrgang 42 Und ich glaube, die Generation hatte es mit der Generation X, glaube ich, so am schwersten, weil ich glaube, das war so das erste Mal, nicht das erste Mal, aber dass die Kids wirklich gesagt haben, ich bin jetzt nicht temporär Rebell und lass mir mal die Haare wachsen oder zieh ein Petticoat an, sondern dass dann Kinder wirklich gesagt haben, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, ja, so wie ihr das macht. Und glücklicherweise, muss ich sagen, waren meine Eltern auch sehr cool, als ich mich dann gegen die Firma entschieden habe, weil ich halt die ganze Zeit dachte, das Verhältnis war immer schwierig. Und wenn ich dann auch noch sage, ich möchte eure Bude bei allem Respekt nicht übernehmen, aber das war super. Also ja, da waren meine Eltern doch eher noch punkrockiger als manche andere Eltern, deren aus der Generation, wo dem Familienpatriarchat entsprechend natürlich der Sohn die Firma übernehmen musste. Und das war bei meinen Eltern gar nicht so. Mein Bruder ist 5 Jahre älter, der ist Arzt, der war raus. Und dann, als dann meine Schulzeit sich dem Ende näherte, dachte ich so, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und meine Mutter wusste das sowieso, dass ich da überhaupt nicht für gemacht bin. Und ich sag mal so, ich hätte, glaube ich, auch die Lehre gemacht. Das heißt heutzutage Textilreiniger, das heißt nicht mehr Wäscher und Plättermeister. Und ich finde auch Familientraditionsunternehmen total nett. Nur es wäre ja für mich nicht darum gegangen, dass ich Wäsche wasche oder Hemden stärke oder irgendetwas, sondern es wäre für mich ja darum gegangen, dass ich der Chef von 125 Menschen bin. Mhm. Und bei dem Gedanken, nee. Und um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, das war eine totale Abkehr von der Lebenswelt, die ich zu Hause kannte, ja.
Wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kessebrink, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. 2x im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Wenn ich mir das so vorstelle, also ganz überspitzt gezeichnet, zu Hause war die reine Wäsche, ne, alles sauber und weiß und geplättet und gestärkt. Und dann war da dieses Tattoo-Studio und es war verraucht und es war gammelig und es war...
Es war nicht gammelig.
Ne, aber so wie du es beschrieben hast, so, ne, verraucht, so eine typische Hütte.
Ja.
Irgendwie ein totaler Gegensatz.
Und das geht, aber der Gegensatz kam ja schon fast parallel oder etwas eher, weil mein Vater hat damals in der Tat mit dem offenen Vollzug in Ummeln zusammengearbeitet.
Aha.
Und ich musste halt in den Ferien immer bei meinen Eltern arbeiten, ob ich wollte oder nicht. Fand ich damals maximalst scheiße. Heute denke ich, das war schon alles gut so. Und und dann bin ich halt oft mit den Jungs da, hatte ich irgendwelche Schichten zusammen. Und der Look von denen hat mich schon angesprochen. Die waren halt alle so auch stark tätowiert. Und die hatten alle diesen, den Älteren werden die Namen noch was sagen, die hatten alle diesen, wie soll ich das sagen, Rösner und Degowski-Charme. Das waren natürlich keine Schwerverbrecher, sondern ein bisschen Steuerhinterziehung und so. Also da kamen jetzt keine Mörder oder Sexualtriebtäter hin. Aber die waren halt alle schön zugeschmiert. Und da habe ich natürlich schon auch mal früher abends dann geäußert, boah, das finde ich cool. Und dann war so, ja, du siehst doch, wo das hinführt. Das haben nur Verbrecher und offensichtlich heutzutage nicht mehr. Aber vielleicht klang das bei mir auch immer so im Hinterkopf, das haben nur Verbrecher, wie kannst du sowas gut finden? Und dann hat es natürlich noch mehr Spaß gemacht, in der verräucherten Hütte zu sitzen und Leuten irgendwelche Adler umzuzeichnen oder Schlangen oder Dolche, was man früher so sich ausgesucht hat und heute glücklicherweise immer noch, ja.
Die große Rebellion.
Ja.
Es ist so lustig, wo du sagst, ne, kriminell. Ich habe letzte Woche meine erste Tätowierung bekommen mit 46.
Tatsächlich?
Ja, und dann habe ich auch nur zu meinem Tätowierer gesagt, jetzt bin ich tätowiert. Und dann sagt er, jetzt kannst du kriminell werden.
Also, absolut.
Ne,
das ist. Wer hat's gemacht?
Bitte?
Wer hat's gemacht?
Der Robert von Seines Zeichens.
Ah, okay, sehr gut.
Ein toller Typ.
Ja,
herzliche
Grüße. Ja. Hat es ja auch nicht weit von hier.
Ja, das
stimmt. In das schöne Studio.
Genau. Wenn ich jetzt nochmal aber bitte auf deine Geschichte zurückkomme. Du hast gesagt, du hast angefangen zu zeichnen. Du hast angefangen umzuzeichnen. War dieses künstlerische, grafische Talent, war das schon irgendwie relativ schnell für dich klar? Da ist eine Faszination, da habe ich Bock drauf, das finde ich interessant.
Ich glaube, du hast es gerade gesagt, ich habe da Bock drauf. Mit dem Wort Talent stehe ich sehr auf Kriegsfuß.
Warum?
Weil ich finde, Talent ist immer so eine, soll ich das sagen, so eine Ausrede von Leuten, die zu faul sind zum Üben. Ich finde, es ist alles erlernbar. Ich glaube, es ist für mich
alles?
In meiner Welt ist alles eine Frage von Spaß. Ich glaube, wenn du keinen Spaß am Zeichnen hast, so null, dann kannst du da nicht gut dran werden. Wenn du Bock drauf hast, vielleicht gibt es, man hat ein Händchen dafür, ein Faible oder weiß ich nicht. Aber dieses Talent ist oft so ein Ding, ich meine, das wird ja in deinem Leben auch schon oft begegnet sein, dass Leute sagen, oh, der und der, die und die hat so ein Talent, da komme ich nie hin. Und dann war's das, dann braucht man nicht üben. Und das Ding ist halt, dass jedes Talent, also Leute, die ich kenne, die talentiert sind, zu denen ich mich, weiß Gott, nicht zähle, da ist, wenn man sich was, eine schnelle Skizze quasi aus der Nase zieht oder virtuos ein Instrument bedient, da stecken so viel 10.000 Stunden der Übung, scheitern, Übung. Und das subsumiert, nennt man vielleicht Talent, aber ich kenne wirklich niemanden, der irgendwie als Kind einen Stift gegriffen hat und alle haben gesagt, oh mein Gott, das ist ja fotorealistisch und das mit 2,5 Jahren, das gibt's de facto nicht.
Ja, also warst du ein guter Über?
Ich habe gern gezeichnet, immer schon, ja.
Ja. Ja. Weißt du noch, womit das so anfing?
Ja, mit Filzmäusen. Kennst du die noch? Das sind so kleine mausförmige Filzstifte gewesen, die man hinten knubbelig schön in kleine Kinderhände nehmen konnte. Und mit Filzmäusen ging's los.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich halt immer, also irgendwie, weil ich halt auch in der Firma meiner Eltern sehr viel warten musste, wenn, wie gesagt, meine Mutti noch ein Gespräch hatte. Und dann habe ich da und so die klassischen Schreibtischunterlagen gab's ja früher. Und dann habe ich da ordentlich abgefilzmaust. Mhm. Und
das ist ja niedlich.
Ja. Und dann wollte ich natürlich ganz klassisch, wollte ich Comiczeichner werden, weil ich in meiner Kindheit, Jugend, Adoleszenz eigentlich, also heutzutage lese ich sehr viel und sehr gerne. Mhm. Früher habe ich nur die Bücher gelesen, die ich für die Schule lesen musste. Ich habe nur Comics gelesen und dann dachte ich natürlich, ich werde natürlich Comiczeichner. Und aus dem Wunsch des Comiczeichners ist dann Modedesign, wollte ich unbedingt machen. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich irgendwie eine manifeste Idee hatte, wo ich dachte, okay, das ist wirklich serious. Und dann habe ich in der Oberstufe noch Französisch dazu genommen. Wie bebirnt, wenn ich mir da heute, weil ich natürlich wusste, ich werde Paris im Sturm erobern. Ja, aber das war immer, also irgendwie dachte ich so, oder andersrum. Ich glaube, in der Generation meiner Eltern, wo zum Beispiel solche Ausdrücke wie Work-Life-Balance, solche Fantasie-Ausdrücke gab es da nicht. Mhm. Sowas in Anführungsstrichen Spinnertes, das kann man in seiner Freizeit machen. Ein Beruf muss keinen Spaß machen, das muss die Familie ernähren. Jawohl. Und wenn du so aufgewachsen bist, dann hast du das natürlich irgendwie im Hinterkopf und denkst immer, wenn man so rumspinnt, oh, ich werde mal Comiczeichner. Ah nein, das ist ja nichts. Das ist ja nichts, wovon man. Nein, das ist so ein schönes Hobby und beruflich mache ich irgendwas anderes. Und ich glaube, das war dann vielleicht so 10., 11. Klasse, wo ich dachte, doch, ich glaube, irgendwie, wenn man vielleicht in seinem Leben den Blinker richtig setzt, dann kann man vielleicht auch diesen Weg irgendwie befahren. Ja, aber das ging dann halt nicht. Also parallel Comiczeichner und parallel Chef einer Großwäscherei und darum habe ich mich da ja gegen entschieden.
Ja.
Und Comiczeichner bin ich ja nicht geworden, aber unzufrieden bin ich trotzdem nicht.
Naja, gut, also Comiczeichner in dem Sinne nicht, aber ich finde, dass du einen sehr tragenden Beruf hast, tatsächlich, weil du ja Menschen eine Zeichnung mitgibst, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten wird.
Das stimmt.
Ich finde das sehr verantwortungsbewusst.
Ja, das stimmt. Also, ja.
Verantwortungsvoll.
Ja.
Ne?
Ich glaube, das sollte man nicht die ganze Zeit, oder das sollte man immer quasi als wie so einen Tinnitusartigen Summton dabei haben.
Mhm.
Das darf natürlich nicht präsent sein, weil ansonsten
bist du unter Druck, ne?
Absolut.
Ja.
Ich regel mich manchmal so ein bisschen runter, dass ich denke, okay, dann denke ich an meinen Bruder, wenn der einen Fehler macht, kann das durchaus letale Folgen haben. Wenn ich einen Fehler mache, denke ich, dann bleibt wenigstens der Kunde am Leben.
Ja, ja, klar.
Das hat mal ein berühmter alter Tätowierer aus San Francisco gesagt, Ärzte können ihre Fehler begraben, Tätowierer müssen ein Leben lang oder werden ein Leben lang damit konfrontiert.
Ja.
Das ist natürlich im Spaß gesagt, aber ist was Wahres dran.
Ja. Ich stelle mir das so vor, du bist ja ganz nah an den Menschen. Also du bist körperlich ganz nah an den Menschen.
Ich bin ein körpernaher Dienstleister. So wurde es während Corona genannt.
Tatsächlich.
Ja.
Aber du bist ja auch sehr nah wahrscheinlich an den Geschichten von vielen Menschen dran.
Das stimmt, ja.
Weil du einfach, wenn Menschen über Stunden da sitzen, dir sicherlich auch sehr gerne die Geschichte hinter dem Motiv erzählen. Kann ich mir vorstellen?
Ja, sagen wir es mal so, die Geschichten hinter dem Motiv, die gibt es ja noch nicht so lange. Also ich sag mal, seit dummerweise Tätowieren den Weg ins Fernsehen gefunden hat, vor 10, 15 Jahren. Und dort natürlich gescriptete Geschichten vorgetragen wurden mit sehr viel Pathos und sehr viel Tränen. Und jede Tätowierung, seien es drei Sterne oder irgendwas negativ konnotiert war, weil mindestens da drei Leute für gestorben sein mussten oder mein Lieblingshaustier. Und ich glaube, da haben ganz viele Menschen gedacht, oh mein Gott, das muss ja alles einen tieferen Sinn haben. Das muss ja eine Bedeutung haben. Und haben sich da teilweise irrsinnigste Geschichten ausgedacht, um ihr Motiv in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Und vorher hat man sich tätowieren lassen, um A, cool auszusehen, stärker auszusehen, irgendwas, sich zugehörig zu fühlen zu einer Subgruppe oder irgendwas. Und diese ganze Bedeutung, und das gab es früher natürlich auch. Und da gab es natürlich auch Leute, die haben sich was aus der Mappe ausgesucht und auch mal Leute, die gesagt haben, hey, ich habe hier eine alte Zeichnung von meiner Oma, die hätte ich gerne oder irgendwas. Aber dieses richtige, hey, das muss für mich echt eine Bedeutung haben, das kam leider Gottes mit dem Tätowieren im TV. Und da hat es eine Wendung genommen, die ich, kann man nicht mehr rückgängig machen, leider.
Das nervt dich richtig, ne?
Nein, es nervt mich nicht. Es ist einfach, ich finde halt, wenn Dinge, die viele Generationen lang subkulturell bewahrt wurden, klar ist man da jetzt ganz hart an dieser Grenze des Gatekeeping, so nennt man ja. Mhm. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man das, dieses Gate, um bei dem Bild zu bleiben, nicht öffnen möchte. Nur wenn es dann halt binnen kürzester Zeit verramscht wird, so ein bisschen wie die Treuhand, die Deutsche Demokratische Republik. So. Also wenn dann Dinge abgewickelt werden und auf dem Altar des Mainstreams geopfert werden, nur für die Quote, für Einschaltquote, für Klicks, für irgendwas, dann finde ich das schon sehr bitter, weil ich das Tätowieren und die ganze Kultur so liebe. Mhm. Und halt auch natürlich das, was es damals ausgesagt hat. Ja, und die Abgrenzung, die es damals noch quasi mit sich gezogen hat. Ich habe, irgendwann hat ein Kollege von mir mal gesagt, früher ließ man sich tätowieren, um nicht dazu zu gehören. Heute ist es genau umgekehrt.
Ja.
Und ich habe auch mal einer Kundin, da haben wir uns auch sehr jung über früher unterhalten. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt, was für Gott sei Dank nicht mehr existente Drangsalien man früher hatte, wenn man offensichtlich tätowiert war. Mhm. Und sie meinte, krass, und du hast das trotzdem gemacht. Und dann habe ich so nachgedacht und habe gesagt, nein, ich glaube, ich habe es deswegen gemacht.
Ja.
Und wenn das alles nicht mehr da ist, und ich rede nicht von einem ganz normalen evolutionären Prozess eines kreativen Berufes, das muss so sein und das muss sich weiter bewegen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass das damals innerhalb von 2 Jahren komplett abgewickelt.
Also das, was mal hohe Subkultur war, was Abgrenzung war, ist jetzt bedeutungsschwerer Mainstream geworden.
Ja, also so das Wort Mainstream ist natürlich auch sehr inflationiert.
Ja.
Und ich sag mal, es ist, ich weiß gar nicht, ob es bedeutungsschwer oder immer bedeutungsloser wird, weil eigentlich ist es, und das ist auch gar nicht schlimm, das muss ich immer noch dazu sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm, es ist halt die Entwicklung, die es genommen hat, und ich mag es ja trotzdem noch, sonst würde ich es ja nicht mehr machen, um Gottes Willen.
Ja.
Aber ich glaube, dass zum Beispiel, oder andersrum, ich habe damals, als mein ältester Sohn zur Welt kam, gedacht, boah, die Generation, die werden sich bestimmt alle nicht tätowieren lassen, weil die wachsen auf mit tätowierten Eltern und tätowierten Lehrern und so weiter. Da hatte ich aber vor 18 Jahren noch so im Hinterkopf, ja, dass das Tätowieren dieses provokante Moment hat sozusagen. Und das hat's gar nicht mehr. Es ist ein schöner Körperschmuck. Und ich finde es ja im Gegenteil ja auch nett, dass ich mittlerweile sehr viele Kinder von Stammkunden tätowiere, die da gar nicht drüber nachdenken. Das hat meine Mutter auch. Ist doch egal, finde ich auch schön.
Aber die Provokation ist raus.
Absolut.
So, okay.
Absolut.
Ja, ja, das ist der
Punkt. Und auch das ist ja also einfach ein ganz normales, gesellschaftlich evolutionäres Ding. Und da braucht man ja auch nicht nur das Tätowieren anzugucken. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, in manchen Belangen leider nicht und in manchen Belangen meiner Ansicht nach viel zu langsam. Mhm. Aber wenn man sich halt vorstellt, dass wenn in den 1970er Jahren, sage ich mal, eine Frau mit Hosen ins Büro gekommen ist, was das für ein Affront war, das ist ja glücklicherweise, also ist ja nur ein Beispiel von vielen. Oder ein Mann mit langen Haaren oder irgendwas. Und dass solche geschlechterspezifischen Dinge oder irgendwas heute keine Rolle mehr spielen sollten. Ich wollte gerade sagen, keine Rolle mehr spielen, das ist leider ein Wunschgedanke. Und ich glaube, in dem gleichen Maße hat sich natürlich auch die Sicht auf den Körper des Menschen, egal, ist der weiblich, männlich gelesen, ist der stark tätowiert, ist der wenig tätowiert. Und das ist ja in Summe eine gute Entwicklung. Und ich bin auch wirklich niemand, der alten Zeiten hinterher trauert, und trotzdem geht das auch gar nicht um meine Geschichte, es geht ja um das Tätowieren. Ja. Ich bin da so ein kleines Rädchen im Getriebe, und wenn man sich einfach anguckt, dass Menschen, bevor sie angefangen haben, Höhlenwände zu bemalen, sich selber bemalt haben, das ist so eine alte Kultur, die über so viele Jahre bewahrt wurde und in jeder Kultur der Welt irgendwie stattfand, egal ob es mit Tusche, mit Asche, mit irgendwas. Und wenn das dann plötzlich so verramscht wird. Und ich glaube, verramscht, so kam es mir dann damals vor. Und dann gibt's noch auf Sat.1 investigative Tattoo-Reporter. Und irgendwann habe ich gedacht, und das waren dann teilweise Momente, wo ich dachte, ich glaube, ich habe genug. Ich glaube, mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr. Und dann ist halt der Trick, sich da immer noch, sag ich mal, das Feuerchen am Lodern zu halten.
Wie machst du das?
Durch viel Zeichnen, Malen, weil ich glaube, das Ding ist, wenn du dich als Dienstleister siehst, oder ich sehe mich als Dienstleister, oder ich bin ja nicht Tätowierer geworden, weil ich mein Ding machen will. Weil wenn du dein Ding machen willst, dann studier freie Kunst. So. Nur wenn ich jetzt halt male für eine Ausstellung oder irgendwas, dann kann ich ja, bei einer Gruppenausstellung ist ja oft so, dass es ein Thema gibt, aber wenn ich jetzt quasi, keine Ahnung, irgendeine Räumlichkeit alleine bespiele, kann ich ja im Grunde genommen machen, was ich möchte. Und dann ist das ja ein sehr befreiendes Moment, dass man dann einfach zeichnen kann, was man möchte. Und das wiederum findet ja dann auch durch soziale Kanäle wieder den Weg zu anderen Leuten, so dass man ja auch das, was man tätowiert, was man macht, ein bisschen selber in der Hand hat heutzutage. Und das ging ja damals nur mit den Wänden in deinem Studio. Was hast du da hingehangen? Und ja, und wenn man einfach, oder wenn ich persönlich nicht vergesse, wie dankbar ich bin, dass ich das überhaupt machen darf. Und weißt du, wenn ich manchmal dann, und das war genau der gleiche Moment wie mit Blödsinn kann man ja kein Geld verdienen, was wir eben hatten, wenn ich manchmal damals vor Roloffs Laden an der Detmeuer stand und ein Zigarettchen geraucht habe und dachte, boah, das finde ich so cool gerade. Und jetzt sitze ich hier und wir reden drüber und ich mache das seit 26 Jahren beruflich und habe quasi auch vorher immer Dinge getan oder tun dürfen, die mir großen Spaß machen, dann bin ich einfach sehr demütig und dankbar und weiß halt auch aus eigener Erfahrung, selbst wenn man vielleicht mal einen Kunden, eine Kundin hat, wo es nicht so läuft oder wo es ein Motiv ist, wo man jetzt vielleicht nicht total für brennt, aber es hängt halt, wie gesagt, immer ein Mensch dran und es gibt 8.750 unangenehmere Arten und Weisen, sein Geld zu verdienen, als jetzt einer Kundin, die vielleicht nicht ganz so deinem Gusto entspricht oder mit der man vielleicht nicht so ein Vibe hat oder wo einen das Motiv nicht so anbockt oder man im allerschlimmsten Fall das Motiv nicht auf Instagram posten kann. Es gibt Schlimmeres.
Ja, absolut.
Es gibt Schöneres, ja, aber es gibt sehr viel Schlimmeres.
Ja. Ne? Du hast es eben mal in so einem Nebensatz angesprochen. Die Reaktion auf Tätowierungen für alle, die dich jetzt natürlich nicht sehen können. Du bist stark tätowiert, das kann man so sagen. Ne? Du hast Tätowierungen am Hals, du hast die Hände, die Finger, die Beine tätowiert. Also du bestehst aus Tattoos.
Nicht im Gesicht, aber ja, ich bin, genau. Ja klar, ich bin.
Du hast, das in einem Nebensatz hast du das gesagt, was man auch, mit welchen Reaktionen man rechnen muss. Was sind hier für Dinge passiert?
Naja, es war, also ich sag mal so, ich glaube, ohne dass ich jetzt junge Menschen bashen möchte, das dazu neigen ja Menschen meiner, unserer Generation,
die Jugend von, nein. Aber das wollen wir auch lassen.
Absolut. Ja. Ich glaube aber, dass man früher, glaube ich, vielleicht auch durch die Erziehung mehr gelernt hat, mit Konsequenzen umzugehen. Und ich wusste natürlich, wenn man total zugesäbelt ist und geht in ein Freibad, dass dann die Leute mal gucken und sich umdrehen. Aber manchmal war es halt so, du sitzt da auf deinem Deckchen und die Leute drehen sich nicht um, was ich nie schlimm fand, weil ich dachte, wenn du dich darüber aufregst, dann hast du alles falsch gemacht. Nur wenn du dann auf deinem Deckchen sitzt und irgendwie 20 Leute um dich rum starren dich an, dass ich dann manchmal auch dachte, so, boah, ich glaube, ich gehe jetzt. Mhm. Oder dass man halt in gewissen Läden nicht bedient wird.
Ist das passiert?
Ja, natürlich. Und dank der ganzen Fußballer, die ja tätowiert sind, und ich glaube, das ist heutzutage, glaube ich, um in der Bundesliga zu spielen, wichtiger als deine Qualifikation, dass erstmal der Trainer guckt, zeig mal deine Arme. Wolken, Wolken, ganz viele Wolken und Strahlen. Okay, du bist drin. Ja, und heute, wenn du jetzt mal in ein hochpreisiges Oberbekleidungsgeschäft gehst, könntest du ja Geld haben.
Ja. Yeah.
Obwohl du so zugeschmiert bist. Und das war vor 20, 25 Jahren halt nicht so. Wir haben zum Beispiel früher, unser erster Laden war in der Marktstraße. Und der Laden war sehr groß und zu groß und sehr teuer. Aber es war der einzige Laden, der uns beherbergen wollte 1998. Und all die kleineren Läden, da warte ich heute noch auf einen Rückruf. Und das war natürlich bei Privatwohnungen auch so, dass ich immer dachte, ja, es ist 32 Grad. Ich glaube, wenn ich einen Schal umtue, eine Jacke und Handschuhe, das fällt keinem auf.
Ja.
Und das sind ja zum Beispiel Sachen, die ich ja heute super positiv finde. Dass ich zu solchen Terminen gehe und wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann sage ich das. Und das ist ja nicht mehr so, okay.
Ja,
wir melden uns bei Ihnen.
Und das ist natürlich wirklich der Vorteil dieser...
Absolut.
Absolut. Auch des Mainstream-Gedankens daran. Denn wenn ich dich jetzt heute so sehe, ne, du hast einen weißen Bart, eine coole, durchsichtige Brille, ein geringeltes Shirt gerade an. Du siehst halt aus wie ein richtig cooler Hipster. Und jetzt...
Jetzt bohrst du mir aber einen rein.
Das tut weh, wahrscheinlich.
Nein, das geringelte Shirt habe ich angezogen, um diesem damals vorherrschenden Sträflingsdenken.
Ah, okay.
Genau, ich wollte so ein bisschen den Look abrunden, ne? Dass ich aussehe wie ein Panzerknacker.
Das hat nicht funktioniert.
Verdammt.
Jetzt siehst du aus wie ein Hipster.
Ist das so?
Mhm.
Okay, gut. Ich werde mich gleich noch umkleiden.
Wie haben deine Eltern reagiert auf deine körperliche Veränderung?
Welche meinst du jetzt?
Naja, also die ich beurteilen kann, hoffe ich, also ne, was deine Tätowierungen angeht.
Ja, also die ersten Tätowierungen musste ich mir halt ohne Einverständniserklärung beschaffen. Es war damals halt auch noch nicht so viel Schreibaufwand mit Einverständniserklärung. Das ging noch ein bisschen leichter. Mhm. Da wurdest du zweimal gefragt, wie alt bist du? Und beim dritten Mal hast du 18 gesagt und dann hieß es, warum nicht gleich so? Ja. Das ist heute Gott sei Dank auch ein bisschen anders.
Was war dein erstes Motiv, kurz dazwischen gefragt?
Das war irgend so ein, das habe ich auch nicht mehr. Das habe ich mir leider abdecken lassen. Irgend so ein Ornament, so ein Mini-Ding auf dem Schulterblatt. Ja, wie haben die darauf reagiert? Also natürlich begeistert waren sie nicht. Und als das eine gewisse Grenze überschritten hat, waren sie auch nicht begeistert. Allerdings waren die jetzt durch meinen ersten Beruf und durch so, wie ich mein Leben gelebt habe, ja eh schon ein bisschen Kummer mit mir gewöhnt, so dass irgendwann auch gar nicht mehr so, wie soll ich das sagen? Also ich sag mal so, selbst als ich auch meine Hände schon tätowiert hatte und so, bin ich immer, wenn ich zu meinen Eltern, als sie noch existent waren, gefahren bin, habe ich mir immer was Langärmliches angezogen. Mhm. Weil ich irgendwann aus Respekt und auch aus Respekt zu meinem Alter, weil ich glaube, wenn man in einem gewissen Alter immer noch seine Eltern provozieren will, dann sollte man Diverses hinterfragen.
Ja, gibt's auch ganz gute Therapeutinnen, ne?
Absolut. Und darum dachte ich, natürlich wussten die, dass drunter alles voll ist, aber dachte ich, nee, ich muss jetzt nicht. Hier, guck mal. Und ich glaube, das ist auch sehr lustig, dass, glaube ich, viele Eltern, das geht mir manchmal auch so mit meinem ältesten Sohn, dass man manchmal auch nur die Sachen sehen möchte, die man sehen möchte. Und ich weiß noch, irgendwann saß ich mit meiner Mutti am Küchentisch und wir tranken Kaffee und plötzlich sagt sie, seit wann hast du denn alle Finger tätowiert? Ist es schon immer? Nee, das war letztes Mal noch nicht. Und ich so, okay, doch, wirklich? Ich so, ja, das sieht ja schrecklich aus. Ich so, ja, okay. Und dann, da hatte ich die Finger schon lange, lange tätowiert. Und ich glaube, das war immer so, oh Gott, ich gucke mal schnell woanders hin.
Ja.
Und das war halt immer, und wie gesagt, und man sollte seiner Mutti nicht widersprechen. Seit wann hast du denn ein Spinnennetz am Ellenbogen? Seit 20 Jahren. Nee, das war letztes Mal noch nicht. Ich so, okay, dann habe ich mich vertan. Und so, ja, hatte das irgendwann, glaube ich, so einen Punkt erreicht, dass mein Vater, glaube ich, fand es nie wirklich schön. Aber mein Vater war halt aus so einem alten Holz geschnitzt, dass er gedacht hat, ey, ich mache es wie er. Ich arbeite die ganze Woche. Ich mache alles für meine Familie. Ich bin kein Tu-nicht-gut oder Tagedieb oder wie auch immer man das früher gesagt hat. Ich bin jetzt kein Wäscher- und Plättermeister, aber ich arbeite genauso viel wie er damals. Und ich glaube, das war so, ja, mein Junge, mach das schon.
Das, was hinten rauskommt, das ist
genau. Und ich sag mal, ganz viele Dinge habe ich, und die sind ja quasi in diesem Erziehungsblueprint, den man mitbekommen hat, ja auch drin.
Mhm.
Und ich kann halt auch nicht aus meiner Haut, dass ich halt irgendwie ja schon in so einer selbstständigen 24-7 Malocha-Familie groß geworden bin. Mein Vater hat mir irgendwann, wenn ich manchmal am Wochenende bei meinen Eltern war und meinte, oh, es war so anstrengend die Woche, und hat mein Vater immer gesagt, beschweren kannst dich, Junge, wenn du keine Arbeit hast, über zu viel Arbeit beschwert man sich nicht. Und das ist eigentlich, ich will nicht sagen mein Credo, aber natürlich ist es so, wenn ich mal spät nach Hause komme und denke, ich muss noch was zeichnen, dass ich denke, okay, hätte ich jetzt nichts in meinem Kalender stehen, hätte ich auch entspanntere Abende.
Mhm.
Und wenn ich dann noch um 23 Uhr an den Schreibtisch gehe, denke ich, ja, ich muss jetzt noch was zeichnen. Das ist genau das, was wir eingangs hatten, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte.
Ja.
Und dann denke ich mir so, komm, ja, mal jetzt ein bisschen Fernsehen gucken wäre auch cool, aber am Schreibtisch sitzen und zeichnen ist auch nicht viel schlecht.
Geht auch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Hat dein ältester Sohn schon mal gesagt, Papa, wie sieht's aus? Kann ich mal eine Tätowierung haben, bitte?
Also mein ältester Sohn wird nächstes Jahr 18.
Mhm.
Und weder ich noch meine Ex-Frau, die auch tätowiert, werden ihn tätowieren. Und wenn er überhaupt eine Tätowierung haben möchte, was, glaube ich, im Moment gar nicht so ein Thema ist, weil er ist da so mit groß geworden und das ist halt der Job von seinen Alten. Und ich glaube, alle seine Freunde finden das immer viel spannender als er, mhm, was völlig legitim ist. Das sollte er Bock drauf haben, hat er schon gesagt, okay, dann macht das Andreas aus Aachen. Das ist ein alter Freund von mir, der meinen Sohn auch schon kennt, seit er 0,5 ist. Und wenn er dann möchte und wir fahren nächstes Jahr nach Aachen zu meinem alten Freund und er lässt sich da tätowieren, fände ich das auch sehr nett,
mhm,
weil ich könnte es leider nicht.
Weil?
Also ich sag mal, die Schmerzkomponente ist etwas, was ich nie, also auch Kunden gegenüber ablegen konnte. Weil, also das Beste ist völlig unironisch, wenn dir als Tätowierer die Schmerzen und wie dein Kunde, deine Kundin da liegt, scheißegal ist. Das konnte ich nie, weil ich überall selber tätowiert bin und manchmal denke, oh, das ist so eine Miststelle.
Mhm.
Ja, und wenn ich dann denke, dass mein Sohn da dann irgendwann sitzt und obwohl der mich mittlerweile fast um 10 Zentimeter überragt, sieht man den ja trotzdem noch vor sich liegen auf dem Wickeltisch und cremt den schön ein und der ist so klein und so. Und dann hacke ich da irgendwann rein. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Gar keinen Fall.
Okay, dann muss es der Kumpel machen.
Dann muss es der Kumpel machen oder wer auch immer. Aber ich stehe da leider, leider nicht zur Verfügung.
Super spannend. Gibt's noch, gibt's ein Motiv, wo du sagst, das will ich noch, das brauche ich noch, das spare ich mir noch auf, das...
Für mich selber.
Mhm.
Ja, also was auf jeden Fall noch kommen muss, oder ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich vor anderthalb Jahren nochmal Papa werden durfte.
Mhm.
Und ich habe den Namen von meinem zweiten Filius noch nicht verewigt. Das muss ich natürlich auf jeden Fall noch. Und ansonsten bin ich mit meinen Motiven da, wo noch Platz ist, mittlerweile relativ random. Also wo ich dann gerade Bock drauf habe. Oder wenn ich da zu irgendwelchen Freunden oder Kollegen fahre, dann mache ich auch gerne das, worauf die Bock haben.
Ja.
Dann geht es ja auch eher so ein bisschen um eine gemeinsame Zeit, ein bisschen aushängen, ein bisschen quatschen, ein bisschen tätowiert werden. da habe ich nichts mehr so in der Pipeline, dass ich denke, oh, das brauche ich noch und das brauche ich noch. Also ich sage mal, die Sachen, die ich noch brauche, sind weder Tätowieren noch materieller Natur. Das sind ja andere Dinge.
Super spannend. Jens, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Der Kaffee ist sehr lecker. Ich komme gerne wieder.
Dankeschön.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.